Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit.
Die Themen. In Indien kommen bei einer Massenpanik mindestens 130 Menschen ums Leben. Im Himalaya auf dem K2 sterben mindestens 9 Bergsteiger, weitere werden noch gesucht. In Südafrika wird nach Parteichef Zuma jetzt auch Präsident Mbeki Korruption vorgeworfen. Die Schweizer IV will sparen, jetzt bei den teuren Hörgeräten und das mit drastischen Massnahmen. Und die italienischen Behörden kämpfen gegen Trunkenheit am Steuer, auch die mit drastischen Massnahmen. Nach dem Ausweis droht jetzt auch der Autoentzug. Echo der Zeit, der Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Bei einer Massenpanik sind in Indien mindestens 130 Menschen ums Leben gekommen. Die hinduistischen Pilger waren auf dem Weg zu einem 10-tägigen Fest. Der Bericht von Christoph Heinzle.
Mehrere 10.000 Hindus waren an diesem Sonntagvormittag auf dem Weg zum Naina Devi Tempel. Aufsteigende und absteigende Pilgergruppen drängten sich aneinander vorbei. Nach Behördenangaben geriet die Menschenmenge auf dem schmalen Weg plötzlich in Bewegung, als Gerüchte über einen Erdrutsch und Steinschlag aufkamen. Dann sei ein Geländer unter dem Druck der Menschenmassen zusammengebrochen, sagte ein Polizeioffizier vor Ort. In Panik versuchten sich die Gläubigen in Sicherheit zu bringen und trampelten dabei zahlreiche Menschen zu Tode. Minuten nach der Massenpanik sei die Straße zum Tempel mit Leichen übersät gewesen, berichteten Augenzeugen. Rettungsteams bargen Verletzte unter anderem mit Hilfe einer Seilbahn. Regen erschwerte den Einsatz. Angesichts eines religiösen Festes und des arbeitsfreien Sonntags war die Zahl der Pilger in Naina Devi besonders groß. Die meisten Gläubigen kamen aus den Bundesstaaten Himachal Pradesh und Punjab. Die Regierung des Bundesstaates Himachal Pradesh versprach den Angehörigen der Toten staatliche Entschädigungszahlungen von umgerechnet 1500 Euro. In Indien gibt es häufig Massenpanik bei Großveranstaltungen, vor allem nahe Pilgerstätten, die oft abgelegen und schwer zugänglich sind.
Nach dem Absturz mehrerer Bergsteiger im Himalaya-Gebiet ist eine große Rettungsaktion angelaufen, um die Vermissten zu finden. Außerdem sollen die Verletzten aus dem Gebirge ausgeflogen werden. Bei dem Unglück sind mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen, mehrere werden noch vermisst. In über 8000 Meter Höhe war am Freitag vom K2, dem zweithöchsten Berg der Welt, ein Eisblock herabgestürzt und hatte Sicherungsseile mitgerissen. US-Streitkräfte haben im Grenzgebiet von Pakistan und Afghanistan einen führenden Bombenbauer des Terrornetzes Al-Qaida getötet. Al-Qaida selbst bestätigte den Tod von Abu Habab al-Masri. Der Chemiker stammte aus Ägypten und galt als Experte für den Bau von chemischen und biologischen Waffen. Auf ihn war eine Belohnung von 5 Millionen Dollar ausgesetzt. Bereits vergangene Woche hatte der pakistanische Geheimdienst berichtet, al-Masri sei bei einem Raketenangriff getötet worden. Bisher gab es dafür aber keine unabhängige Bestätigung. Im Kaukasus haben sich die Spannungen zwischen der Regierung Georgiens und der abtrünnigen Region Südossetien massiv verschärft. Gestern lieferten sich Heckenschützen beider Seiten stundenlange Schießereien, bei denen mindestens 6 Menschen ums Leben kamen. Die südossetischen Behörden evakuierten darauf Hunderte von Kindern über die russische Grenze nach Nordossetien. Südossetien hatte sich 1992 von Georgien losgesagt, dies wird international aber nicht anerkannt. In Australien hat die Behörde für Flugsicherheit angeordnet, alle Flugzeuge der Gesellschaft Qantas zu überprüfen. Unabhängige Spezialisten sollten die Maschinen durchchecken, sagte ein Sprecher der Behörde. Innerhalb von 10 Tagen hatten 3 Flugzeuge der Qantas ihren Flug abbrechen müssen. Auf den Philippinen war am 25. Juli eine Maschine mit einem Loch im Rumpf notgelandet. Vor einer Woche kehrte eine Maschine um, weil sich ein Radkasten nicht schloss. Und gestern wurde eine Maschine kurz nach dem Start in Sydney zurückgerufen, nachdem Fluglotsen gesehen hatten, dass eine Flüssigkeit, vermutlich Kerosin, aus seinem Flügel strömte. Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa sind auch über das Wochenende noch zahlreiche Flüge ausgefallen. Dies, obwohl das Boden- und Kabinenpersonal seinen Streik gestern Morgen beendet hatte. Während des 5-tägigen Streiks seien viele Reparaturen und Checks an den Flugzeugen aufgeschoben worden. Diese müssten nun nachgeholt werden, teilte die Lufthansa mit. Auch morgen Montag würden noch etwa 130 Flüge gestrichen. Am Nachmittag haben rund 300 Rechtsextreme auf dem Rütli eine Bundesfeier abgehalten. Dies, weil ihnen am 1. August der Zutritt auf das Rütli verboten worden war. Organisiert wurde der Anlass von der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer PNOS. Die Teilnehmer reisten von Brunnen mit dem Schiff an den Geburtsort der Eidgenossenschaft. Die Polizei war vor Ort, griff aber nicht ein, weil es zu keinen Gesetzesverstößen gekommen sei. Die angekündigte Gegendemonstration von Linken fand nicht statt. Jugendliche in der Schweiz, die sich selbst töten, tun dies zu über 40% mit einer Schusswaffe. Laut einer internationalen Studie liegt die Schweiz damit beim Suizid durch Schusswaffen an der Spitze der europäischen Länder. An zweiter Stelle folgt Finnland mit 28%. Die Rekordquote in der Schweiz hänge zusammen mit der hohen Verfügbarkeit von Waffen, hält die Studie fest, vor allem auch, weil Armeewaffen zu Hause aufbewahrt würden. Die Studie untersuchte 15.000 Suizide bei Jugendlichen in 15 Ländern. Zum Sport. In der Schweizer Fußballmeisterschaft waren heute die Tabellenletzten im Einsatz. Reto Held.
Und die Lage dieser drei Teams hat sich kaum verändert, was vor allem die Luzerner wurmen wird. Luzern führte im Kellerduell gegen Aufsteiger Bellinzona schnell mit 2:0, kassierte aber in der 93. Minute tatsächlich noch den Ausgleich der Tessiner. Luzern bleibt damit Letzter, Bellinzona Vorletzter. Das Spiel ging 2:2 aus. Und auch das drittletzte Ibe konnte keinen Boden gut machen. Die Berner unterlagen auch ohne den entlassenen Trainer Martin Andermatt dem FC Zürich mit 1:2 und haben weiterhin lediglich einen einzigen Punkt auf dem Konto. Und auch für GC läuft es nicht wunschgemäß. Die Zürcher verpassten trotz Chancen plus den Sieg in Vaduz und spielten lediglich 1:1 unentschieden. In der Formel 1 gab es heute den 100. Sieger eines Grand Prix. Heikki Kovalainen profitierte dabei in seinem McLaren Mercedes vom Ausfall von Ferrari-Mann Felipe Massa. Dieser sah bis drei Runden vor Schluss wie der sichere Sieger aus, bevor ihn ein Defekt stoppte. Zweiter wurde heute Timo Glock im Toyota, dritter Kimi Räikkönen im Ferrari. BMW Sauber enttäuschte schwer und holte nur einen Punkt dank dem 8. Platz von Robert Kubica.
Reto Held. Das Wetter bis morgen Montagabend. Aus Norden ziehen morgen zunehmend Wolken auf. In den Alpen und im Süden scheint noch zeitweise die Sonne. Tagsüber fallen vor allem in den Bergen einzelne Schauer. Die Höchstwerte erreichen im Norden rund 25, im Süden bis 30 Grad. Am Dienstag ist es im Norden zeitweise bewölkt, es fällt aber kaum Regen. Im Süden wird es rasch sonniger. Die Temperaturen liegen im Norden bei rund 26, im Süden bei 31 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Nach dem Regenbogen die Gewitterwolken. Südafrikas Probleme wachsen, jetzt kommen Korruptionsvorwürfe gegen den Präsidenten. Leise Töne lauter machen, das Geschäft der Hörgeräteindustrie. Die kassiert damit zu viel, sagt der Bund und unternimmt was. Ein Lautsprecher Gottes wird leise gedreht. Die spanische Kirche revidiert ihren Kurs und bringt einen Radioprediger zum Schweigen. Wo steht der älteste Schweizer Atomreaktor? Genau, in einem Wohnquartier, im Keller. Wo bleibt Ihr Auto nach 2-3 Bicchieri zu viel? Genau, in Italien. Und nach dieser Sendung Abriss und Aufbruch. Die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele haben Peking nachhaltig verändert. Nicht nur zum Guten. Dazu international um 18.30 Uhr. Zuerst aber das Echo der Zeit. Südafrika geht es derzeit schlecht. Nach der Energiekrise und den massiven Ausschreitungen gegen afrikanische Einwanderer gerät nun auch das Führungspersonal der afrikanischen Vorzeigenation massiv unter Beschuss. Morgen muss der Chef des afrikanischen Nationalkongresses und wahrscheinlich künftiger Präsident Südafrikas, Jacob Zuma, wieder vor Gericht erscheinen. Der Vorwurf Korruption. Derselbe Vorwurf ist heute auch gegen den jetzigen Präsidenten der Regenbogennation, gegen Thabo Mbeki, laut geworden. Damit sind die zwei ersten Männer der Kap-Republik angeschlagen. Schlimmer, kaum jemand glaubt, dass sich die Justiz nötigenfalls gegen diese Politiker durchsetzen könnte. Aus Kapstadt ARD-Korrespondentin Corinna Arndt.
Nach südafrikanischen Zeitungsberichten hat Mbeki im Rahmen eines milliardenschweren Rüstungsvertrags Schmiergelder in Höhe von 30 Millionen Rand oder rund 3 Millionen Euro von der deutschen Firma MAN Ferrostal erhalten. Im Gegenzug soll er MAN den Zuschlag für die Produktion von 3 U-Booten für die südafrikanische Marine erteilt haben. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine geheime, von MAN-Konkurrenten in Auftrag gegebene Studie, die von einer nicht namentlich genannten Londoner Beraterfirma verfasst wurde. Sowohl Mbekis Sprecher als auch MAN haben die Vorwürfe dementiert. Nach dem Zeitungsbericht hat Mbeki einen kleinen Teil der Gesamtsumme an seinen damaligen Vize Jacob Zuma weitergeleitet, den Rest an den ANC. Bereits seit geraumer Zeit steht Zuma im Verdacht, in Verbindung mit demselben Rüstungspaket Schmiergelder von einer französischen Rüstungsfirma erhalten zu haben und muss sich deshalb gerade vor Gericht verantworten. Thabo Mbeki hatte Zuma wegen Korruptionsverdachts 2005 als Vizepräsidenten entlassen und stets behauptet, er selbst habe von Unregelmäßigkeiten nichts gewusst. Die konkreten Vorwürfe gegen Mbeki erreichen Südafrika zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierungspartei tief gespalten ist. Im Dezember vergangenen Jahres hatte Zuma trotz des bestehenden Korruptionsverdachts Mbeki als Parteipräsident abgelöst. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Zuma nächstes Jahr neuer Präsident Südafrikas wird. Seine Unterstützer behaupten, der Korruptionsprozess gegen ihn sei politisch motiviert und werde von Mbeki-Sympathisanten vorangetrieben. In der Tat gilt es als offenes Geheimnis, dass Unregelmäßigkeit im größten Rüstungsgeschäft seit Ende der Apartheid weit über einzelne Personen wie Jacob Zuma oder Thabo Mbeki hinausgehen. Bisher stand jedoch lediglich Zuma im Rampenlicht, nun ist es auch Mbeki. Dass der Skandal in Gänze aufgeklärt wird, darf als unwahrscheinlich gelten. Zuma kämpft mit allen legalen Mitteln darum, den Prozess gegen ihn zu verhindern. Anfang der Woche entscheidet sich, ob ihm das gelingen wird. Doch selbst wenn die Anklage bestehen bleibt, haben seine Anwälte klargemacht, dass sie durch alle Instanzen gehen werden. Einmal Präsident könnte Zuma durch eine Verfassungsänderung rechtlich unangreifbar werden. Außerdem gibt es Überlegungen, den Rüstungsskandal durch eine Amnestie für alle Beteiligten ein für alle Mal ad acta zu legen. Was nach europäischen Maßstäben ein Skandal für sich wäre, wird in Südafrika inzwischen bereits von unabhängigen Experten diskutiert. Der Rückhalt für Zuma im Volk und im ANC ist so massiv, dass ein sich über Jahre hinziehender Prozess oder gar eine Verurteilung zu einer Gefahr für den politischen Frieden im Land werden könnte. Dass Thabo Mbeki jetzt einen ähnlich starken Rückhalt erwarten kann, ist fraglich.
Corinna Arndt in Kapstadt. 800.000 Menschen in der Schweiz sind von einem Hörleiden betroffen. Fast eine Viertelmillion trägt bereits ein Hörgerät und kann dabei auf die finanzielle Unterstützung der Invalidenversicherung zählen. Die Kosten für Hörgeräte sind allerdings in den letzten Jahren geradezu explodiert. Jetzt setzen die Verantwortlichen beim Bund den Rotstift an, und zwar so radikal, dass der Hörgerätebranche sozusagen die Ohren sausen. Einzelheiten im Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Sparen ist Pflicht. Das muss sich der Hörgerätemarkt dick hinter die Ohren schreiben. Denn die IV will sich die explodierenden Kosten von 140 Millionen Franken pro Jahr für Hörgeräte nicht mehr leisten. Die Branche verdiene daran viel zu viel, kritisiert Alain Dubois-Raymond, Leiter der Invalidenversicherung beim zuständigen Bundesamt für Sozialversicherungen.
Die Invalidenversicherung ist in einer ganz schwierigen Situation. Jedes Jahr 1,5 Milliarden Defizit. Und die Profitmargen im Bereich der Hörgeräte sind viel zu hoch. 40%, 50% zum Teil. Das sind viel zu hohe Profitmargen, die sich die Invalidenversicherung nicht mehr leisten kann.
Will heißen, die Beratung der Akustiker sowie die Geräte selber müssen deutlich günstiger werden. Und dies sei nur zu erreichen, wenn der Wettbewerb spiele, sagt Dubois-Raymond.
Wenn Sie eine Profitmarge haben zwischen Preis und Abgabe von 40-50%, das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die Preise zu hoch sind, dass der Wettbewerb nicht spielt. Und ich kann mir vorstellen, dass Absprachen dahinter sind. Auf jeden Fall, die Preise müssen ins Sinken kommen jetzt.
Und über das Wie hat das Bundesamt schon ganz klare Vorstellungen. Es will die Auswahl drastisch einschränken. Derzeit bieten gut 20 Hörgerätefirmen wie Sonova, Vernaphone oder Resound 800 verschiedene Geräte an. Künftig soll es nur noch 3-4 Hersteller geben, die maximal 60-100 Modelle anbieten. Welche Firmen das sein sollen, will der Bund in einer internationalen Ausschreibung ermitteln. Alain Dubois-Raymond von der IV erhofft sich dadurch vor allem eines.
Wir wollen mehr Wettbewerb ins System reinbringen. Das heißt, wir wollen in Zukunft international ausschreiben Und der, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet, der wird auch diesen Auftrag dann bekommen, wie es sich halt bei normalem Wettbewerb so üblich ist.
Die internationale Ausschreibung stößt bei den Branchenvertretern nicht auf offene Ohren. Sie befürchten, dass Billiganbieter aus dem Ausland zum Zug kommen und dass dies die hiesige Branche mit rund 2000 Angestellten in arge Schwierigkeiten brächte, sagt Martin Hofer, Präsident des Verbandes der Gerätehersteller.
Wir sind da wirklich der Überzeugung, dass die anderen Geschäfte quasi den Markt verlassen müssen und somit Arbeitsplätze abgebaut werden müssen.
Stefan Born, Präsident des Branchenverbandes Akustika, befürchtet gar eine Verstaatlichung der Branche.
Man will die Hörgeräte zentral einkaufen. Der Hörgerätehändler soll nichts mehr mit dem Hörgerätehersteller zu tun haben. Es kommt eigentlich einer Verstaatlichung der Branche gleich.
Sowohl Akustika wie auch der Verband der Geräteanbieter befürchten in erster Linie einen markanten Leistungsabbau für die Kunden. Doch davon will das Bundesamt für Sozialversicherungen nichts wissen. Die Patienten müssten sich keine Sorgen machen, bekräftigt IV-Chef Alain Dubois-Raymond. Sie würden auch weiterhin von einer sehr guten Qualität profitieren. Die Ohren gespitzt hat derweil auch die Eidgenössische Wettbewerbskommission. Zwar laufe bisher noch kein offizielles Verfahren, sagt Beat Zirlik vom WEKO-Rechtsdienst, doch
der Fall Hörgeräte könnte für die WEKO von Interesse sein, wenn zum Beispiel Indizien für eine Kartellabsprache unter den Hörgeräteherstellern bzw. den Akustikern bestehen würden.
Aber nicht nur die Hörgerätebranche, auch das Bundesamt für Sozialversicherungen, BSV, könnte ins Visier der WEKO geraten, ergänzt Zirlik.
Theoretisch möglich wäre umgekehrt auch eine Anzeige von Hörgeräteherstellern. Und zwar dann, wenn zum Beispiel das BSV bei der Durchführung der geplanten Ausschreibung eine marktbeherrschende Stellung hätte und die Stellung gegenüber den Herstellern missbrauchen würde.
Vorerst warten alle Seiten gespannt auf das weitere Vorgehen. Noch brüten die Bundesjuristen über der offiziellen Ausschreibung. Diese soll Ende August lanciert werden.
Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein. Die spanische Kirche geht über die Bücher. Letzten Winter noch hatte sie sich an vorderster Front im Wahlkampf gegen den sozialistischen Premier Zapatero engagiert. Trotz dieser Schützenhilfe hat die konservative Opposition im März erneut verloren. Sie sucht inzwischen nach einem konstruktiven Dialog mit der linken Regierung. Nach einigem Zögern schließt sich nun die Kirche diesem Kurswechsel an und wird vorsichtiger. Prominentes Opfer dieses Schwenkers ist ein Mann, der in der spanischen Medienlandschaft bis vor kurzem eine Schlüsselrolle gespielt hat. Nicht mehr. Der Sibirien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Zapatero ha utilizado la avanzada edad del rey y algunos errores habituales del equipo que le rodea.
Die nörgelnden Tiraden gegen die Unmoral unserer Zeit und linke Verschwörungen gehören zum Morgenritual in spanischen Badezimmern, Taxis und Bars. Die polemischen Ausbrüche des Mannes mit der grimmigen Kinnlade unter dem scheinheiligen Klosterschülerblick und im Outfit eines schlecht bezahlten Beamten bedienen trefflichst den Frust der kleinen Leute. Federico Jiménez Los Santos heißt er, rühmt sich einer anarcho-radikalen Vergangenheit, für dies keine Zeugen gibt und huldigt einem Weltbild, das dem glorreichen Gaudillo Franco nachtrauert. Dem Bischofssender Cope sichert er seit Jahren eine der besten Einschaltquoten im Land, was gute Werbeeinnahmen garantiert und der verarmten Kirche ihr wichtigstes Propaganda-Instrument finanziert. Drum sahen die Gottesmänner über so manchen Misston ihres Lautsprechers hinweg, als Los Santos etwa wiederholt den König der Lächerlichkeit preisgab, als Hampelmann des roten Premier Zapatero und ihn gar zur Abdankung einlud.
Rey ha sido el peor enemigo que yo he tenido en la mañana de la COPE y es verdad. Yo creo que la monarquía no está a la altura de los acontecimientos.
Dass der von nichtsnutzigen Beratern umgebene Monarch weder den Ausbau der katalanischen Selbstverwaltung noch die Waffenstillstandsverhandlungen mit der baskischen ETA gestoppt habe, mache ihn zum Komplizen politischer Verbrechen, genau wie sein Schweigen zu Ungeheuerlichkeiten wie der Schwulenehe oder dem Gleichstellungsgesetz. Mit all dem sprach Jiménez Los Santos seinen vorgestrigen Zuhörern wie Brötchengebern aus dem Herzen. Dann aber legte er sich auch noch mit Madrids populärem Bürgermeister Ruiz Gallardón an, einem der wenigen Hoffnungsträger der Rechtsopposition, mit dem Vorwurf, die Anschläge auf die S-Bahn der Hauptstadt vor 4 Jahren für die eigene politische Karriere missbraucht zu haben. Gallardón verklagte Los Santos wegen Verleumdung und erhielt prompt 36.000 Euro Genugtuung, was den Verurteilten bloß zu noch mehr Häme ermunterte. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wenig die Ehre unseres Bürgermeisters wert ist, höhnte er gleich am nächsten Morgen wieder auf seinem Sender.
Tiene alguna ventaja la sentencia y es que cifra el honor de Gallardón en 6 millones de pesetas.
Aber diesmal blieb ihm der Applaus plötzlich versagt. Zwar solidarisierte sich der harte Kern Ewiggestriger mit ihm, aber das konservative Establishment ging auf Distanz. Die Bischöfe schwiegen betreten, nachdem sie der päpstliche Nuntius auf Wink aus Rom zu mehr Dialogbereitschaft mit Gesellschaft, Regierung und Krone ermahnt hatte. Los Santos Tage beim Bischofssender gelten als gezählt und hinter den Kulissen wird fieberhaft nach einem Nachfolger gesucht. Aber dies ficht den leidenschaftlichen Demagogen nicht an, hat er sich doch mit seinen Millionenhonoraren längst ein eigenes Imperium aufgebaut, mit der Internetplattform Libertad Digital, digitale Freiheit, die er nun zur Weiterverteilung seiner Rundumschläge nutzt.
Alexander Schwind. Der älteste Atomreaktor der Schweiz steht nicht etwa im Gelände eines der Atomkraftwerke, auch nicht im wissenschaftlichen Paul-Scherrer-Institut in Villingen. Die bald 50 Jahre Anlage steht mitten in der Stadt Basel, im Keller des Physikalischen Instituts. Ein Atomreaktor mitten im Wohngebiet und das im traditionell atomkritischen Kanton Basel-Stadt. Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin hat die Anlage besucht.
Atomreaktor im Kohlenkeller, lautete die Überschrift in der Zeitung Basler Nachrichten, als sie über die Einweihung des Reaktors berichtete. Das war am 15. Dezember 1959. In den Unterlagen der Internationalen Atomenergieagentur IAEA in Wien steht, der Schweizer Nationalfonds habe den Atomreaktor den USA abgekauft für 350.000 Franken. Die Anlage befand sich damals bereits in Europa. Sie stand 1958 in Brüssel im Länderpavillon der USA an der Weltausstellung. Deren Symbol, das ganz dem damaligen Zeitgeist entsprach, steht noch heute in Brüssel, das Atomium. Der Atomenergie gehöre die Zukunft, glaubte man damals aller Orten. Seit seiner Ankunft im ehemaligen Kohlekeller des Physikalischen Institutes im Jahr 1959 und noch bis vor kurzem hatte der Basler Reaktor seinen Platz in der Ausbildung von Physikstudierenden. Heute nutzt ihn das baselstädtische kantonale Labor für spezielle Lebensmittelanalysen. Und jene, die die Schweizer AKWs bedienen, einen Teil ihrer Ausbildung findet am Basler Reaktor statt. Technisch verantwortlich ist heute der Physiker Jürg Jourdan. Er hat den Schlüssel und kennt den Code für die Türe zum Reaktorraum.
Wir stehen jetzt hier im Reaktorraum auf einem Kubus, der vielleicht 3x3x3 Meter groß ist, gefüllt zu einem großen Teil mit Wasser. Etwa 3 Meter unter mir sehe ich einen blauen Würfel, vielleicht 50 Zentimeter Kantenlänge. Ist das der Reaktorkern dort unten?
Das ist in der Tat der Reaktorkern.
Hat das ein bisschen von einem Tauchsieder? Wenn ich jetzt die Regelstäbe da rausnehmen würde und der unkontrolliert einfach zu laufen beginne, was könnte da passieren?
Dann hätten Sie diesen Tauchsieder, das würde eine Leistungsexkursion geben, die gleich wieder zusammenbricht.
Also hier kann nicht passieren, was vielleicht in Tschernobyl passiert ist, dass der Kern zu schmelzen beginnt und sich irgendwie in den Boden frisst.
Nein, das ist bei diesem Kern physikalisch unmöglich. Sonst dürften wir nicht in der Stadt Basel diesen Reaktor betreiben.
Der Basler Reaktor ist 500.000 Mal schwächer als jener in Gösgen. Größer als die Unfallgefahr sei darum die Gefahr, dass Brennstoff wegkommt, sagen die Verantwortlichen. Denn die 2 Kilogramm Uran in den Brennstäben sind sogenanntes hochangereichertes Uran. Im Prinzip das Baumaterial für Atombomben.
Man könnte keine Atombombe bauen mit 2 Kilogramm Uran. Da brauchen Sie 20 Mal mehr. Das heißt, man müsste 20 solche Reaktoren ausräumen und dann könnte man vielleicht eine Atombombe bauen.
Der technische Verantwortliche des Basler Reaktors, Jürg Jourdan. Für die Anlage als Aufsichtsbehörde zuständig ist die HSK, die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen. Sie kontrolliert die Anlage jährlich und stellt ihr insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Vor 5 Jahren überprüfte sie deren Erdbebensicherheit. In Basel ein großes Thema. Markus Straub von der HSK.
Wir sind zum Schluss gekommen, dass der Reaktor bei einem Erdbeben unabhängig von der Stärke des Bebens keine Gefahr für Bevölkerung, aber auch für das Rettungspersonal und die Umwelt darstellt.
Die Umweltorganisation Greenpeace steht der Anlage trotzdem skeptisch gegenüber. Ihre Sprecherin Eva Gehl.
Wie jeder Atomreaktor produziert natürlich auch dieser Reaktor Atommüll. Das ist eines der großen Probleme. Das heißt, auch aus Basel wird Atommüll anfallen, der nachher sogenannt entsorgt werden muss. Das heißt, für tausende, aber tausende Jahre sicher gelagert werden sollte, was schlicht ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Darum Ihre Forderung an die Betreiber.
Natürlich sind wir der Meinung, dass die Atomkraftwerke abgestellt werden sollten und dann kann man so schnell wie möglich auch diesen Reaktor abstellen, denn jedes Gramm Atommüll, das produziert wird, ist ein Gramm zu viel.
Eva Gehl von Greenpeace. Geht es nach dem Willen der Universität Basel und der Bewilligungsbehörden, dann läuft der 49 Jahre alte Atomreaktor mitten in Basel noch weiter bis ins Jahr 2016.
Patrick Tschudin über eine Art Atomtauchsieder in Basel. Mit dem Auto nach Italien. Schon bisher mussten und müssen Ferienreisende sich da auf einiges gefasst machen. Zuerst natürlich der Stau. Süd-Nord, im Moment 1,5 Stunden Wartezeit am Gotthard. Dann aber mit etwas Pech vielleicht auch in Italien ein Autodiebstahl, hat es ja verschiedentlich gegeben. Und jetzt droht neu der Autoentzug. Der Campari Soda und die entspannt genossenen paar Gläschen Brunello können einem heute teuer zu stehen kommen. Mit Betonung auf stehen, nicht fahren. Vom Entzug des Ausweises, neudeutsch des Lappens, gar nicht zu reden. Aus Rom berichtet Stefan Tründle von der ARD.
Wer sein Auto liebt, der bleibt besser nüchtern. Denn in Italien heißt es nicht nur Lappen weg, sondern Auto weg. Eine Notverordnung des Justizministeriums macht's möglich. Wer südlich des Brenner mit mehr als 1,5 Promille am Steuer seines eigenen Wagens erwischt wird, der muss künftig nicht nur 6.700 Euro Strafe zahlen, sondern er ist auch sein Auto los. Die Wagen von Promillefahrern werden nämlich künftig beschlagnahmt und versteigert. Ein 22-Jähriger aus Mailand soll Anfang Juni das erste Opfer gewesen sein. 2,57 Promille im Blut, tschüss Mazda. Das neue Sicherheitspaket muss zwar noch in den nächsten 3 Monaten vom Abgeordnetenhaus und vom Senat bestätigt werden, aber es darf inzwischen schon angewandt werden. Mehrere Autoclubs berichten, auf einem Parkplatz bei Mailand seien bereits 1.200 beschlagnahmte Autos abgestellt. Die Zahl scheint zwar ein bisschen hochgegriffen und es ist auch fraglich, ob die tatsächlich alle versteigert werden. In jedem Fall aber droht ein langer und aufwendiger Rechtsstreit. Prozesse können in Italien viele Jahre dauern und so lange bleibt das Auto erstmal stehen. Daher sollten Italienurlauber nach einem Abendessen mit Wein und Grappa besser Taxi fahren. Denn mal abgesehen davon, dass man sich dann sowieso nicht mehr ans Steuer setzen sollte, die Kontrollen sollen angeblich schärfer sein und auch 0,5 Promille kosten jetzt 500 Euro mindestens. Die neuen Regeln sind insbesondere für Jugendliche oder junge Erwachsene zwischen 14 und 24 erstellt worden. Wenn die Unfälle verursachen, ist nämlich angeblich bei rund der Hälfte der Crashs Alkohol im Spiel. Grund? Jüngere Italiener sehen Betrunkensein nicht mehr als Zeichen von extrem schlechtem Benehmen an, wie ihre Eltern. Im Gegenteil, die Jungen haben kaum noch Hemmungen und benutzen Alkohol inzwischen auch als Spaßdroge. Deswegen wurden die Strafen für die Unfallfahrer ebenfalls verdoppelt. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss einen tödlichen Unfall verursacht, dem drohen künftig 10 Jahre Gefängnis.
Stefan Tröndle in Rom. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Thomas Künzi. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.